Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die einführenden Worte. Sehr viel von dem, was ich jetzt vorweg erzählen wollte, ist im historischen Rückblick schon benannt worden. Da ich mich beeilen muss, fange ich sofort an. Worum geht es, meine Damen und Herren? Und da möchte ich jetzt Frau Jutta Limbach zitieren, die Ihnen sicherlich noch bekannt ist, eine renommierte Juristin, vor 2 Jahren verstorben, die erste und bislang auch einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Was sagte sie 2 Jahre vor ihrem Tod im Bundesjustizministerium? Endlich halbe halbe. Frauen haben ein selbstverständliches Anrecht auf Teilhabe an politischer und wirtschaftlicher Macht. Erst wenn das Ziel erreicht ist, sind wir in Deutschland in guter Verfassung. Und das, meine Damen und Herren, sind wir nicht. Ganz im Gegenteil, ich spitze es einmal zu, wir leben in verfassungswidrigen Zuständen. Wie sieht es aus mit der politischen Macht von Frauen in Deutschland heute? Wir haben schon gehört im Überblick, etwa in allen Parlamenten in Deutschland, auf der Bundesebene, auf der Landesebene etwa 30%. Auf der Bundesebene seit 1998 Stagnation bei 30%. Und zwar weshalb? Weil die Parteien, denen wir heute diesen Rückschritt verdanken, AfD, FDP und CDU/CSU, weil diese Parteien intern keine Satzungsregelung für sich geregelt haben, die zumindest im Hinblick auf die Kandidatenliste eine paritätische Verteilung von Frauen und Männern, also immer abwechselnd Frau, Mann oder Mann, Frau, vorsehen. Diese Parteien sind stark im Bundestag vertreten und nominieren am allerliebsten Männer. Und es ist klar und zwangsläufig, das Volk, Sie und ich, können nur das wählen, was uns vorgegeben wird von den Parteien. Und wenn sich dort nur Männer finden, können auch nur Männer gewählt werden. So einfach ist das. Ich komme gleich auf die Zahlen der Nominierung. Da erschließt sich der Rest. Also Sie sehen, 30% Stagnation. Auch hier zu diesen 30% noch ein Wort. Sie hören in der Diskussion, auch in den Medien, öfter bei 30%, da regelt sich der Rest von selbst. Ja, da gibt es so eine Art Dynamik. Das sind Fake News, das sage ich einmal ganz ausdrücklich. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Absicherung. Und wenn wir den Bundestag ansehen seit 1998, dann finden wir hier den stärksten Beleg dafür, dass diese Nachrichten Unsinn sind. Denn seit 1998 bewegt sich dort gar nichts. Die 36,5% im Bundestag davor, also bis 2017, waren allein der FDP zu verdanken, denn die FDP war in dem vorletzten Bundestag schlicht nicht mehr vertreten. Eine stark männerlastige Partei, dadurch erklärt sich alles. Es ist keine Entwicklung in Sicht gewesen, wie ich sagte, Stagnation. Und je weiter wir gucken, in den Länderparlamenten ebenso, in den Kommunen noch weniger Frauen, etwa 25%. An Elisabeth Selbert, die sich 1948/49 mit diesen Dingen auch beschäftigt hat, vor dem Hintergrund einer 12-jährigen Herrschaft der Nationalsozialisten, die nicht nur Rassisten waren, meine Damen und Herren, sondern auch Sexisten. Und das ist etwas, was in der politischen Diskussion überhaupt nicht aufgearbeitet wurde, in der juristischen Diskussion noch viel weniger, also meine eigene Zunft hat da versagt. Das ist ein Thema, das wir zurückholen sollten und uns klar machen sollten, denn dieser Sexismus der Nationalsozialisten hat mit dazu beigetragen, dass die demokratische Entwicklung, also wir haben es gehört, 1918, das aktive und passive Wahlrecht von Frauen gestoppt wurde in Bezug auf das passive Wahlrecht, dazu komme ich gleich. Und diejenige, die die Dinge wieder korrigieren wollte, indem sie sich stark machte für das Gleichberechtigungsgrundsatz, also den schlichten Satz, Frauen und Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hatte diese Entwicklung natürlich im Blick und hat selbstverständlich auch den Bereich der Politik im Blick gehabt, indem sie gleichberechtigte Verhältnisse in der neuen demokratischen, rechtsstaatlichen Bundesrepublik vorfinden wollte. dass sie da einen sehr einsamen Standpunkt hatte am Anfang, das wissen Sie. Aber dadurch, dass sie am Ende die Trümmerfrauen motivieren konnte, die ihre Postkarten an den Parlamentarischen Rat schickten, also an die 61 Männer, die von Gleichberechtigung nichts wissen wollten, dadurch hat sich das Blatt gewendet und 1949 dann Konsens, alles ein großes Missverständnis, wir waren auch schon immer für Gleichberechtigung. Dann ging dieser schlichte Satz durch und findet sich bis heute im Grundgesetz. Was er aber wollte, war nicht die formelle Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, einschließlich Politik, sondern die tatsächliche in der Realität. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Das sind die vier Emanzen der neuen Bundesrepublik, der ersten, denen wir viel verdanken. Schauen Sie sich diese Damen an, sie haben viel geleistet, aber das heißt nicht, dass wir uns darauf ausruhen könnten. Gleichberechtigte demokratische Teilhabe von Frauen durch Wahlen, das ist das zentrale Thema, eine alte Forderung seit 100 Jahren. Wir haben schon gehört, schon der erste internationale Frauentag 1911 hatte die Dinge im Blick, aber es ging immer um beide Seiten, um das aktive Frauenwahlrecht und das passive. Es war nie so gedacht, dass die Frauen wie Stimmvieh an die Uhren schreiten und lediglich diejenigen bestätigen, die ohnehin schon das Sagen hatten. Nein, es ging natürlich immer darum, 50-50, dass Frauen auch teilhaben an der Demokratie und zwar in den Entscheidungsgremien, in denen sie dann auch zu finden sein sollten, was sie aber bis heute in diesem Ausmaß, wie sie es müssten, nicht sind. Denn wir haben schon gehört, die Frauen sind mehr als 51% des Volkes und müssen in dieser Weise auch Einfluss nehmen können auf die Entscheidungsfindung in den demokratischen Gremien, primär im Parlament. Und das ist nicht der Fall. Warum ist das nicht der Fall und warum fällt es uns gar nicht mehr so auf, weil wir uns an diese Normalität schon gewöhnt haben? Nun, weil wir in der Geschichte die Entwicklung finden können. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, weil auch das kaum bekannt ist. Das Erste, was diese rassistischen und sexistischen Nazis gemacht haben, war 1933 faktisch das passive Wahlrecht von Frauen abzuerkennen. Sie wissen, es gab noch drei Reichstagsscheinwahlen, in denen sich die Nazis bestätigen ließen, aber dadurch, dass sie sofort das Einparteiensystem errichteten und schon 1928 beschlossen hatten, dass Frauen keine Führungsposition in der Partei bekommen dürften, war auch klar, dass sie auf den Einheitslisten nicht aufgeführt werden würden. Und so war es auch. Die Listen, die zur Wahl standen, waren ausschließlich mit Männern besetzt. So, dann kam der Parlamentarische Rat. Frau Selbert setzte sich Gott sei Dank gegen die 61 Männer durch. Und dann kam Adenauer, meine Damen und Herren, und das bedeutet, bis 1961 keine einzige Frau sichtbar in der Politik. Das heißt, die 12 Jahre Nationalsozialismus, keine Frau, was System hatte, denn für die Nazis bedeutete, dass hier der altgeheiligte Grundsatz der Männlichkeit des Staates bewahrt werden musste, und zwar dadurch, dass die Frauen in politischen Ämtern nicht zu finden waren, auch nicht in juristischen Berufen und so weiter, das wissen Sie vielleicht. So, dann kam Adenauer, bis 61 keine einzige Frau, und wie sah es aus im Deutschen Bundestag, dem eigentlichen Repräsentationsorgan des Volkes? Ein Anteil von Frauen unter 10%, und zwar, halten Sie sich fest, bis 1987. Bis 1987 unter 10%, dann der Sprung endlich über 10%, der nächste Sprung 1990 über 20% und dann seit 1998 Stagnation bei etwa 30%. Das ist die tatsächliche Realität, und das liegt daran, dass das Volk, auch die Frauen, daran gewöhnt wurden, dass sie politisch nichts zu sagen hatten, dass sie nicht in Erscheinung treten sollten. Das war Normalität. Und diejenigen, die es dennoch geschafft hatten, mussten durch die verkrusteten Parteistrukturen der alten Parteien, die neue Partei, die Grünen, die sich dann bildete in den 80er Jahren, hat da gleich ein Auge drauf geworfen und hat gesagt, nein, hier, wir achten auf paritätische Besetzung der Kandidatenlisten und hatten damit wenigstens dann die SPD unter Druck gesetzt, die nachzog, ja, und die Linke dann später auch. Die alten Parteien haben das nicht getan. Also die Strukturen blieben so verkrustet und sie blieben verkrustet auch im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis Frauen und Männer. Ja, und das findet sich sehr klar in den Zahlen der letzten Nominierung zum Deutschen Bundestag. Dazu komme ich gleich. Aber noch ein Wort zu dem Anteil der Frauen. 1972, als Willy Brandt dann auf die Bühne trat und sagte, mehr Demokratie wagen, da fühlten sich gleich die Frauen angesprochen. Und zwar ganz klar vor dem Hintergrund, dass ich im Deutschen Bundestag einen Frauenanteil von 5,8% fand. Das, meine Damen, das heißt nichts anderes, als dass der deutsche Gesetzgeber ein Mann war. Nicht nur im Phänotyp, sondern auch in der Ausrichtung, in der inhaltlichen Ausrichtung. Das zeigt sich daran, dass er wenig Interesse hatte, auf der einfach gesetzlichen Ebene Gleichberechtigungsgesetze auf den Weg zu bringen. Das hat er immer erst dann gemacht, wenn das Bundesverfassungsgericht ihm das ausdrücklich ins Aufgabenheft hineinschrieb, weil es entsprechende Entscheidungen getroffen hatte. Von allein bewegte sich dort gar nichts. 1991, 93, auch das noch, um deutlich zu machen, dass die Diskussion über ein paritätisches Wahlrecht, das wir heute führen, überhaupt nicht neu ist, sondern vor 100 Jahren anfing und dann nach der Wiedervereinigung wieder aufgegriffen wurde von SPD-Politikerin, unter anderem Frau Limbach, Frau Hohmann-Dennhardt, die ja dann beim Bundesverfassungsgericht als Richterin tätig waren, aber auch von Frau Süssmuth, das dürfen wir nicht vergessen. Und sie forderten nicht nur Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, also das staatliche Durchsetzungsgebot, das dann am Ende auch im Grundgesetz verankert wurde, das den Staat verpflichtet, die Gleichberechtigung in der Lebenswirklichkeit durchzusetzen. Sie forderten gleichzeitig auch eine Reform des Wahlrechts, damit Frauen nicht gleich wieder runtergewählt werden konnten von den Listen. Auch das ist kaum bekannt, eigentlich überhaupt nicht, und finden Sie auch nicht in den Geschichtsbüchern oder in den juristischen Lehrbüchern. Also da muss nachgebessert werden, damit Sie erkennen, das, was heute gefordert wird, ist weder neu noch exotisch noch unanständig, sondern entspricht dem, was die deutsche Verfassung fordert. Und Sie sehen schon, auch liberal denkende Frauen wie Elli Heuss-Knapp, die Gattin des ersten Bundespräsidenten, hatte diese Dinge sehr klar im Blick, die sich um ein Bundestagsmandat bemühte, es nie bekam, aber im Landtag von Baden-Württemberg saß. Zu den Wahlen 1919 richtete sie den Appell an die Frauen und sagte, Frauen werbt und wählt, jede Stimme zählt, jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt. Meine Damen und Herren, darauf warten wir noch heute. Und damit sich das ändert, müssen wir hier für Veränderung eintreten. Um einmal zu zeigen, in welchem Umfeld wir uns bewegen, verfassungsrechtlich hier die wichtigen Parameter. Artikel 20, das Demokratiegebot. Dahinter steht der Gedanke der Volkssouveränität. Das heißt, Sie und ich, die Bürgerinnen und Bürger, das Volk, soll nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts effektiven Einfluss nehmen können auf die Staatsorgane, primär auf das Parlament. Nach der Besetzung, wie ich es jetzt referiert habe, also maximal 30% Frauen, ist diese effektive Einflussnahme den Frauen bis heute nicht möglich, weil sie nicht angemessen repräsentiert sind, so wie sie im Volk vorzufinden sind, prozentual. Der zweite wichtige Artikel, der zu nennen ist, ist das Gleichberechtigungsgebot und Gleichberechtigungsgrundrecht, Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2, einschließlich staatlichem Förder- und Durchsetzungsauftrag. Dann die Parteienfreiheit, Artikel 21, und letztlich das passive Wahlrecht bei den Wahlrechtsgrundsätzen, das sich auswirkt auf die Kandidatenaufstellung. Das ist Artikel 38 Absatz 1, ein besonderes Gleichheitsgrundrecht. Den Deutschen Bundestag hatten wir uns vorhin schon angehört, sage ich einmal. Ich werfe jetzt die Zahlen nochmal an die Wand und Sie sehen, wie es aussieht. Noch nicht einmal 20% Frauen von der CDU-CSU-Fraktion. Das ist wirklich kein gutes Signal. Und wenn wir noch genauer hingucken, die CSU, die Sie ja noch viel besser kennen als ich, schickt genau 17,4% Frauen in den Bundestag, so als gäbe es in Bayern nur Männer. Und ich sehe ja, das ist ein Irrtum. Die Frauen sind ja durchaus zu finden und der CSU sicher auch bekannt. Das, ehrlich gesagt, würde ich sagen, ist eine demokratische Frechheit, die sich die CSU da erlaubt. Gucken wir uns die SPD an, schon sehr viel besser, 40+, aber auch da ist natürlich noch mehr drin, also 50 müssen es schon sein, da muss nachgebessert werden. FDP 23,8%, Frauen, Grüne vorbildlich 58,2, zeigt, dass es funktioniert, die Linke auch 53,6, die AfD genauso lausig wie oder noch lausiger als die anderen, die so wenig Frauen in den Bundestag schicken, 10,8. Und machen wir uns auch das klar, mit der AfD ist nicht nur eine Partei neu in den Bundestag eingezogen, die im Phänotyp männlich aussieht, das kennen wir schon, aber es ist auch eine Partei, die den Sexismus salonfähig machen will. Und da, meine Damen und Herren, müssen wir gegensteuern. So, diese Zahlen erklären sich, wenn wir uns die Zahlen angucken, die zur Verfügung stehen und zeigen, wie viele Frauen überhaupt nominiert worden sind. Und dann erkennen Sie sehr schnell, dass da ein Zusammenhang besteht. Der Frauenanteil insgesamt bei den Kandidatinnen und Kandidaten lag bundesweit bei 29%. So, und wenn wir uns jetzt die Wahllisten angucken, dann 31,7%, bei den Wahlkreisen 25%. Mit anderen Worten, wenn keine Frauen aufgestellt werden von den Parteien, die sich zur Wahl stellen, dann können auch keine Frauen gewählt werden. Das heißt, das aktive Wahlrecht alleine reicht nicht aus, um auch Frauen in die Parlamente zu schicken. Man muss also darauf achten, dass auch ausreichend viele Frauen aufgestellt werden. Oh, ich muss mich jetzt hier abkürzen, wie schrecklich. Ich hätte Ihnen noch gerne so viel erzählt. Mache ich kurz weiter. Das, was ich hier benannt habe und was erkennbar ist, ist nichts anderes als strukturelle Diskriminierung von Frauen in der Politik im Rahmen der Nominierungsverfahren. Ein Begriff, den auch das Bundesverfassungsgericht inzwischen kennt, eine Entscheidung aus 2015, da ist ausdrücklich die Rede von der strukturellen Benachteiligung von Frauen in der Politik. Meine Damen und Herren, das ist ein offenes Geheimnis. Günter Verheugen hat das schon 1980 ganz klar ausgesprochen und das möchte ich einmal zitieren, um deutlich zu machen, dass es sich um ein offenes Geheimnis handelt, dass wir nicht mehr diskutieren müssen. Was hat er gesagt? Das krasse Missverhältnis, damals war er noch in der FDP gewechselt, hat er dann 82, das krasse Missverhältnis zwischen männlicher und weiblicher Repräsentanz in den Parlamenten ist ja nicht das Ergebnis einer entsprechenden Wahlentscheidung, sondern es kommt daher, dass Frauen bei der Aufstellung von Wahlbewerbern bereits diskriminiert sind. Dies und die daraus resultierenden Folgen widersprechen dem Grundsatz der Gleichberechtigung und der Chancengleichheit. Und nicht nur das, sie widersprechen auch dem Demokratiegebot, das wir im Grundgesetz finden. Denn Stichwort repräsentative Demokratie und Volkssouveränität in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfordert, dass das Volk, das heißt die Bürgerinnen und Bürger, das müssen wir uns immer klar machen, einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt hat. Und zwar außer durch Wahlen und Abstimmung auch durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Deren Akte müssen sich daher auf den Willen des Volkes, also der Bürgerinnen und Bürger, zurückführen lassen. So unverzichtbar jetzt die neue Entscheidung zur NPD, da hat das Bundesverfassungsgericht die Dinge noch klarer formuliert, für ein demokratisches System, sind die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk. Ganz genau, Bürgerinnen und Bürger, Sie und ich. Denn Aufgabe der Wahl, auch jetzt wieder eine ältere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich hier zitiere, Aufgabe der Wahl ist es, ein Repräsentationsorgan zu schaffen, das die wesentlichen politischen Strömungen im Volk abbildet. Und meine Damen und Herren, das sind nicht die parteipolitischen Strömungen. Das ist dem Bundesverfassungsgericht und dem Grundgesetz völlig egal. Es geht um die gesellschaftspolitischen Strömungen der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Und wie sieht es damit aus? Sind die im Parlament abgebildet? Nein. Auf gar keinen Fall, denn diese gesellschaftspolitischen Perspektiven, Prioritäten, Interessen der Frauen haben mangels Repräsentation kein Gewicht. Das sehen wir immer dann, wenn gleichstellungsrelevante Themen behandelt werden von den Parlamenten. Wie gehen die Parlamente an diese Themen heran? Mit spitzen Fingern und wenn, dann sehr zögerlich. Und gucken wir uns das prominenteste Beispiel einmal kurz an. Die Entgeltdiskriminierung von Frauen, die schon im Parlamentarischen Rat diskutiert wurde. Und man war sich einig, man bräuchte keine ausdrückliche Regelung in der Verfassung, weil dieses Grundrecht auf gleiche Entlohnung natürlich von Artikel 3 Absatz 2 umfasst wird. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Gesetzgeber, der einfache Gesetzgeber, sich anschließend auf den Weg gemacht hat, um dieses Problem in den Griff zu bekommen und die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern durchzusetzen. 68 Jahre hat der Gesetzgeber zugesehen. Erst im letzten Jahr gab es dann ein sogenanntes Transparenzgesetz, das immerhin die gleiche Bezahlung fördern soll. Nun, dieses Gesetz ist schlecht, miserabel aus meiner Sicht und wahrscheinlich untauglich, jedenfalls an verschiedenen Stellen europarechtswidrig. Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen sagen, am Ende war ich dennoch eine Befürworterin dieses Gesetzes, denn nach 68 Jahren gab es endlich eins. Dieses Gesetz, so schlecht es ist, kann man verbessern und im Zweifel auch dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, der dann wieder sagt, was der deutsche Gesetzgeber zu korrigieren hat. Das ist besser, als noch einmal 68 Jahre darauf zu warten, dass überhaupt irgendetwas passiert. Dass aus dem Gender Pay Gap dann am Ende der Gender Pension Gap resultiert, also die Altersarmut, bedeutet, die Altersarmut von Frauen ist vorprogrammiert. Auch darum kümmert sich dieser Gesetzgeber nicht und alle anderen Gesetzgeber haben es auch nicht getan. Das nehmen sie alle gerne in Kauf. Mit anderen Worten, ohne gleichberechtigte Parlamente, in denen gleichmäßig viele Frauen und Männer zu finden sind, gibt es keine gleichberechtigten Gesetze und infolgedessen auch keine gleichberechtigte Gesellschaft. So, jetzt muss ich springen. Heiner Geißler vielleicht noch. Die Benachteiligung der Frauen sind das Resultat einer Politik, die sich im Wesentlichen am Mann orientiert. Na klar, das wissen wir schon lange. Das wissen die Politikerinnen und Politiker auch. Das ist ebenfalls ein offenes Geheimnis, meine Damen. Das diskutieren wir nicht mehr. Das setzen wir als bekannt voraus. So sieht es aus mit ihrer Verteilung. So in Bayern. Jetzt muss ich springen, denn ich möchte noch einmal auch sagen, wir befinden uns in einem Rollback. Die neuen Parlamente Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, wenig Frauen, 30%, Landtag Nordrhein-Westfalen 27, ist also noch 1% schlechter als Bayern inzwischen, am allerschlimmsten Baden-Württemberg, was sehr deutlich macht, dass das Wahlrecht, das zugrunde gelegt wird, der Schlüssel ist für Veränderung. Denn in Baden-Württemberg wird ohne Kandidatenliste gewählt, nur Direktmandate, und da setzen die Parteien am liebsten Männer in die Wahlkreise mit der Begründung, wir glauben, Männer werden eher gewählt als Frauen. Ja, meine Damen und Herren, das möchte ich gar nicht kommentieren. Das ist keine ausreichende Begründung. Und wenn wir uns andere Landtage angucken, dann sehen wir natürlich, Frauen werden auch gewählt, wenn sie nur nominiert werden. Thüringen kann man da nennen, 41%, da sind sehr stark die Parteien, die wenigstens die Kandidatenlisten paritätisch besetzen, aber das reicht nicht aus, die Wahlkreise brauchen auch Regelungen. Stichwort Volk, machen wir uns auch das klar, woran wir uns gewöhnt haben, wenn von Volk die Rede ist, dass man gar nicht das Volk meint. Schönes Beispiel wieder Thüringen. Ja, wo, wenn Sie die Homepage des Landtages aufrufen, finden Thüringen Kernland des deutschen Parlamentarismus. Wow, denken Sie, ist ja toll. Dann geht's weiter. In Thüringen tagte die erste frei gewählte Volksvertretung Deutschlands und zwar schon am 2. Februar 1817. Da denken Sie, oh Moment mal, ich habe doch gerade gelernt, aktives und passives Wahlrecht von Frauen 1918. Das war doch 100 Jahre später. Mit anderen Worten, welches Volk hat Thüringen, der Landtag, da im Blick? Ein Volk, das ausschließlich aus Männern besteht. Da kann man nur sagen, da haben die aber irgendwas falsch verstanden mit der Volksvertretung. Und das müssen wir schnellstmöglich einfordern, dass dieses falsche Verständnis korrigiert wird. Denn worum dreht es sich eigentlich bei der Demokratie? Demokratie erfüllt keinen Selbstzweck, meine Damen und Herren. Demokratie dient dazu, die Selbstbestimmung des Volkes sicherzustellen. So, und wie sieht es aus mit der Selbstbestimmung der Bürgerin, wenn ein Parlament ausschließlich mit Männern besetzt ist? Schlecht. Und wie wäre es umgekehrt, wenn die Parlamente ausschließlich mit Frauen besetzt wären? Genauso schlecht. Mit anderen Worten, pari pari, so wie das Volk auch aufgestellt ist, im Kern Männer und Frauen, so muss es sich auch spiegeln, um die sozialisierten Perspektiven, also die männlich sozialisierten und die weiblich sozialisierten, einzubringen. Wahlrecht ist entscheidend. Das Verfassungsrecht steht nicht entgegen. Ich mache es kurz. Ich beziehe mich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir brauchen verfassungsrechtlich legitimierte Gründe. Die finden wir vor allen Dingen in Artikel 3 Absatz 2. Vorbild Frankreich, das können wir auch. Und wie geht es jetzt weiter? In Bayern wurde ein Gesetzentwurf für ein paritätisches Wahlgesetz angekündigt, schon im letzten Jahr. Vorbildlich, erste Stufe, wenigstens paritätische Kandidatenlisten für alle Parteien. Brandenburg, darauf möchte ich aufmerksam machen, hat bereits einen umfassenden Gesetzentwurf eingebracht, der heute im Landtag diskutiert wird, wurde eingebracht von den Grünen. Sie sehen, die Dinge bewegen sich. In Thüringen wird ein solcher Entwurf zurzeit diskutiert, soll eingebracht werden von der Regierungsfraktion, also ein rot-rot-grüner Gesetzentwurf. Das ist natürlich spannend, weil diese Parteien in der Regierung sind. Und auf der Bundesebene, nun, auch da gibt es Bewegung, abgesehen davon, dass in Bayern natürlich die Popularklage eingereicht wurde beim Verfassungsgericht mit dem Ziel, das Wahlrecht auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Vorwurf, mittelbare Diskriminierung von Kandidatinnen und infolgedessen keine effektive Spiegelung der Ideen und Perspektiven der weiblichen Volkshälfte, keine effektive Einflussnahme und der klare Aufruf an den Gesetzgeber, hier tätig zu werden nach 69 Jahren Untätigkeit. Ansonsten der Bund, eine Wahlprüfbeschwerde gegen die letzte Bundestagswahl ist eingereicht worden, mit dem Hinweis, genau diese minimale Zahl von Frauen im Parlament widerspricht der Verfassung. Ja. Damit komme ich fast zum Schluss, denn wie Sie sehen,
langsam schon auf Sie zu.
Genau. Die Diskussion ist inzwischen auch in der großen Politik angekommen, nämlich in Berlin. Frau Kramp-Karrenbauer, die neue Generalsekretärin der CDU, in der FAZ vom 1.3. macht ganz klar, sie kritisiert diesen geringen Frauenanteil als viel zu gering, vollkommen zu Recht, fordert eine Diskussion über Wahlrechtsreform, betont das paritätische Wahlrecht nach dem Vorbild Frankreichs, insbesondere gesetzliche paritätische Kandidatenlisten, hat aber auch die Wahlkreise im Blick und spricht bereits von einem Paritätsgesetz. Das ist nur konsequent, denn wie sagt Frau Süssmuth im letzten Jahr in einem Interview, die Sie ja auch kennen, eine wichtige, großartige Politikerin der CDU, Schluss mit den Trippelschritten, wir Frauen müssen aufhören, uns mit der Forderung von 25% oder 30% Beteiligung an Mandaten zufrieden zu geben. Ich habe die Paritätforderung für Wahllisten selber vor kurzem unterschrieben. Was wir brauchen, ist das Reißverschlussprinzip, also Frau, Mann, Mann, Frau. Wir müssen endlich aus dieser Bettelei herauskommen. Ach, gebt uns doch wenigstens 25% bis 30%. Genau das ist es. Fordern wir unsere Rechte ein. Die Verfassung steht auf unserer Seite. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Silke Laskowski, für Ihren Sprint in Sachen Parität. Die Frau in der Politik, heute unser Thema, aber Frau Strobel, Sie haben es vorhin auch schon kurz gesagt, wir haben auch die Frau in der Kunst heute und deswegen machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung, bevor wir wieder zur Frau in der Politik kommen, nämlich Maike Harms wird uns ihren Poetry Slam zeigen. Bühne frei für Maike Harms. Applaus.